الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الإله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir werden inshaAllah Azza wa Jal, wie schon vorher gesagt wurde, etwas über At-Tahara lernen. Wir werden versuchen, in den nächsten Minuten alle zusammen zu lernen und zu verstehen, wie oder was bedeutet At-Tahara im Islam. At-Tahara sprachlich bedeutet die Reinheit oder die Reinigung oder Sauberkeit. Das ist die sprachliche Bedeutung von At-Tahara. Aber im Islam besteht At-Tahara aus zwei Kategorien. Es gibt zwei Stufen von At-Tahara, zwei Stufen von Reinheit. Es gibt eine innere Reinheit und eine äußere Reinheit. Taharatun Batina, das ist die innere Reinheit, und Taharatun Zahira, die äußere Reinheit. Die innere Reinheit ist, wie die Gelehrten gesagt haben, ist die Reinheit des Herzens. Das heißt, dass der Muslim sein Herz reinigt. Wovor soll der Muslim oder wovor muss der Muslim sein Herz reinigen? Zum Beispiel von allen Arten von Schirk, von allen Arten des Polytheismus. Oder von jeder Neuerung in der Religion, von jeder Bid'a oder von Hass, von Neid. Ganz genau, um es klarer zu machen, dass der Muslim sein Herz von allen Arten von Sünden reinigt. Einer der Geschwister könnte sich fragen, Sünden sind Taten. Wie soll man sein Herz reinigen, wenn man schlechte Taten übt? Das ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Als er nach oder über die ersten Ayat in Surat al-Baqarah gefragt wurde, hat dann gesagt, der Mensch, für jede Sünde, das der Mensch macht, kriegt er ein schwarzer Fleck in seinem Herzen. Und wenn er sein Herz nicht von dieser schwarzen Flecke durch Azzauber reinigt, kommt die nächste Sünde mit einem schwarzen Fleck und die nächste, so bis sein Herz ganz schwarz wird, auf eine Art, dass kein Licht mehr in seinem Herzen reinkommt. Und um diese Flecken, um diese schwarze Farbe, um den Herzen zu reinigen, braucht man dann Azzauber, dass man zu Allah Azza wa Jal zurückkehrt. Und das ist die innere Reinheit, das ist Tahara al-Ma'nawiyya, das ist die Reinheit des Herzens. Das ist auch nicht die Reinheit, die Tahara, über die wir reden wollen. Denn in Fiqh, wir reden nicht über solche Sachen. Das ist ein Gebiet von anderen Gelehrten. Die Gelehrten von Fiqh spezialisieren sich auf eine andere Sorte von Tahara. Und das ist, was wir alle jetzt lernen werden. Diese Tahara, das ist die äußere Reinheit. Oder die Reinheit des Körpers, die Reinheit des Platzes und die Reinheit der Kleidungen. Reinheit vom Körper, vom Ort und von Kleidungen. Die Gelehrten haben zu dieser Reinheit eine spezielle Definition gegeben. Sie haben gesagt, At-Tahara ist Raf'ul Hadath wa Izalatul Najasa. Die ungefähre Übersetzung ist die folgende. At-Tahara ist das Aufheben des Ereignisses und das Wegschaffen von unreinen Substanzen. Hier ist die Definition, bekommen die Brüder und Schwestern des Allah. Und alle sollen jetzt diese Definition mitlesen. Aufheben des Ereignisses, also Al-Hadath, und das Wegschaffen von unreinen Substanzen. Das ist die Definition von At-Tahara. Diese Definition besteht aus Wörtern, die wollen wir jetzt erklären. Das erste Wort, worüber wir reden werden, ist Ereignis. Was meinen wir mit Ereignis oder Al-Hadath? Der Muslim ist am Anfang in einem Zustand, das rein ist. Wenn er im Zustand von Reinheit ist, er darf manche Anbetungen verrichten, wie zum Beispiel das Gebet oder Koran anzufassen und Koran zu lesen und andere Sachen, andere Anbetungen. wenn er im Zustand von At-Tahara. Dann geschieht ein Ereignis findet statt, das der Muslim von diesem Zustand von At-Tahara zu einem anderen Zustand bringt. Der neue Zustand ist ein Zustand, das ihm verbietet, manche oder das ihm hindert, manche Anbetungen zu verrichten. Ich wiederhole, der Muslim ist in einem Zustand von Reinheit. Dann geschieht etwas und der Muslim bleibt nicht mehr in diesem Zustand von Reinheit, sondern er ist jetzt in einem Zustand, das die Gelehrten Muhdith nennen, Al-Hadith. Wie zum Beispiel Luft lassen, auf die Toilette zu gehen, Geschlechtsverkehr. Diese Sachen sind Ereignisse, die der Muslim vom Zustand von Tahara zum Zustand von Al-Hadith bringen. Das ist das Erste, was wir gemeint haben, ein Ereignis, das ist etwas, was geschieht. Aufheben. Was meinen wir mit Aufheben? At-Tahara, wenn man dieses Ereignis erlebt, wenn so ein Ereignis geschieht, dann ist man in diesem Zustand. Und dieses Zustand aufzuheben, ist At-Tahara, ist die Reinigung. Man muss diesen Zustand aufheben. Bei Aufheben stellen sich dann zwei Fragen. Wie wird dieses Ereignis, dieses Zustand aufgehoben und womit wird so ein Zustand aufgehoben? Natürlich dafür müssen wir wissen, welche Arten von Zuständen, welche Ereignisse gibt es. Es gibt zwei Sorten von Ereignissen, die werden wir inshallah in den nächsten Vortragen den Brüdern und Schwestern vorstellen und erklären. Es gibt großes Ereignis und kleines Ereignis. Nun, das ist der erste Teil. Es gibt ein Ereignis, das den Muslim zu einem neuen Zustand bringt und wie und womit wird dieses Ereignis aufgehoben, damit der Muslim wieder im Zustand von At-Tahara, von Reinheit ist. Der zweite Teil von dieser Definition heißt Wegschaffen von unreinen Substanzen. In diesem zweiten Teil haben wir zuerst unreine Substanzen. Das ist ein Najasat. Ein Najasat ist Plural von Najasa. Eine Sache, die zu einem Najasat gehört, heißt Najis. Und diese Sachen sind unreine Substanzen. Was sind unreine Substanzen im Islam? Zuerst muss der Muslim wissen, was sind diese Substanzen, die im Islam unrein sind. Zum Beispiel Exkremente von Menschen oder Leichen. Leichen von Tieren, die nicht islamisch geschlachtet wurden. Diese Sachen sind unrein. Speichel von Hund, das ist eine unreine Substanz. Schwein, Al-Khinzir, ist eine unreine Substanz. Sein Fleisch ist unrein. Das ist nicht nur haram zu essen, sondern das ist auch unrein. Diese Substanzen, die unrein sind, es kann sein, dass wir diese Substanzen auf unserer Haut haben. Oder am Ort, wo wir beten wollen haben, oder auf unsere Kleidungen haben. Damit wir manche Anbetungen verrichten können, wie das Gebet zum Beispiel, muss man diese unreinen Substanzen wegschaffen. Wenn so eine unreine Substanz auf unserem Körper ist, dann muss man die wegschaffen. Und wir werden lernen, wie das weggeschaffen wird. Wenn diese unreine Substanz, wenn diese Najasa am Ort, wo wir beten wollen, ist, dann muss man sie wegschaffen. Natürlich auch werden wir lernen, wie und womit. Und auch wenn wir diese unreinen Substanzen auf unsere Kleidungen oder Kleider haben, müssen wir sie wegschaffen, damit wir beten können und andere Anbetungen verrichten können. Ich hoffe, dass bis jetzt die Definition ein bisschen klarer geworden ist. Wenn die Geschwister das noch nicht sehr gut verstanden haben oder noch sehr viele Fragen haben, können Sie jetzt bitte eine 3 geben, damit ich noch wieder die Definition wiederhole. Wenn Sie alle verstanden haben, dann reicht es, eine 1 zu geben. Seht, Aufheben des Ereignisses, das heißt Aufheben von Al-Hadath und das Wegschaffen von unreinen Substanzen. Hier muss man der Muslim also 4 Sachen wissen, kennen und beherrschen. Zuerst, was ist Al-Hadath? Zweitens, wie wird jeder Hadith aufgehoben und womit es aufgehoben wird? Drittens, was sind die unreinen Substanzen im Islam? Und viertens, wie werden diese unreinen Substanzen und womit werden diese unreinen Substanzen weggeschaffen? Wenn der Muslim diese Definition im Kopf hat, dann stellt er keine falschen Fragen, wie zum Beispiel, ich habe einen Hund angefasst, muss ich Al-Wudu machen oder nicht? Diese Frage ist falsch. Denn wenn man einen Hund anfasst, wenn man die Meinung hat, dass der Hund unrein ist, wenn man so einen Hund berührt, das ist eine unreine Substanz, die auf deiner Hand ist. Und dann braucht man dafür kein Wudu, sondern man braucht nur diese unreine Substanz wegzuschaffen. Das wird uns jetzt gleich ein bisschen klarer mit der zweiten Definition, die zum Beispiel Al-Sheikh ibn Qudama al-Maqdisi in Al-Mughni gegeben hat. Ich werde sie jetzt eingeben. Die wird uns insha'Allah azza wa jal die erste Definition besser und einfacher machen. Sheikh ibn Qudama sagt, Aufheben des At-Tahara, die Reinigung oder die Reinheit, ist das Aufheben des Zustandes, der einem hindert, das Gebet und die Werke, für die die Tahara eine Voraussetzung ist, zu verrichten. Ich wiederhole. At-Tahara ist das Aufheben des Zustandes, der einem hindert, das Gebet und die Werke, für die die Tahara eine Voraussetzung ist, zu verrichten. Kurz über diese Definition. Wir haben Anbetungen, Ibadat, wie zum Beispiel As-Salat, das Gebet, Koran lesen, At-Tawaf um Ka'bah herum und andere Sachen. Diese Anbetungen, wir wissen, jede Anbetung hat ihre Voraussetzungen und hat ihre Säulen. Voraussetzungen, das sind Ashurut. Und Säulen sind Al-Arkan. Und jede Anbetung hat auch ihre Wajibat, ihre Pflichten und ihre Sunnen, ihre freiwillige Taten. Nun, die Gebete und die Anbetungen, die als Schart At-Tahara haben, die als Voraussetzung haben, dass der Muslim im Zustand von Tahara ist, diese Anbetungen, wenn man in einem anderen Zustand ist, können nicht und dürfen nicht verrichtet werden. Und das Aufheben von diesem Zustand, der uns hindert, diese Anbetungen zu verrichten, die Tat, dieses Zustand aufzuheben, ist At-Tahara. Warum? At-Tahara also ist ein Zustand und auch es ist die Tat selbst, dieses Zustand, das uns hindert, das Salah, das Gebet zu verrichten, aufzuheben. Ist bis jetzt klar? Ich bitte, dass die Geschwister dann eine Eins, inshallah, azza wa jal, eingeben, damit ich, Alhamdulillah, mindestens, wenn es ein paar klar wird, das ist hinreichend. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, Al-Fiqh ist ein Thema, ist leider ein bisschen trocken für manche Geschwister, aber Al-Fiqh ist notwendig. Und ich werde euch erklären, warum. Wir wissen, Allah Azza wa Jal hat uns verpflichtet, fünfmal am Tag zu beten. Und das Gebet ist die wichtigste Anbetung im Islam. Warum? Nach Ash-Shahada. Das ist die zweite Säule im Islam. Nun, das Gebet ist unglücklich, wenn man ohne Tahara betet. Eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets ist, dass man im Zustand von Tahara betet. Deshalb haben die Gelehrten zu diesem Teil, zu At-Tahara, sehr viel Wert gegeben. Denn das Gebet ist von At-Tahara abhängig. Und die Muslime, die At-Tahara nicht verstehen und die keine Tahara haben, wenn sie beten, so ist ihr Gebet ungültig. Deshalb ist At-Tahara eine sehr wichtige Sache. Und die Muslime sollten mindestens das Notwendige davon verstehen und auch beherrschen. Wir machen nicht viel jetzt, inshallah, wir gehen nicht richtig ins Detail, sondern wir wollen nur einen Zusammenhang von At-Tahara erklären. Jeid. Wir haben gesagt, At-Tahara ist das Aufheben des Zustandes, der einem hindert, das Gebet und die Werke, für die At-Tahara eine Voraussetzung ist, zu verrichten. Das war eine Definition. Eine andere Definition war, At-Tahara ist das Aufheben des Ereignisses, das heißt von Al-Hadath, und das Wegschaffen von unreinen Substanzen. Wir wollen jetzt zuerst über Al-Hadath reden. Was ist Al-Hadath? Und welche Arten von Al-Hadath gibt es? Al-Hadath. Hier wird mit Ereignis übersetzt. Al-Hadath ist ein Ereignis, das stattfindet. Etwas geschieht. Wie zum Beispiel, wie wir gesagt haben, Luft lassen, auf die Toilette zu gehen, Geschlechtsverkehr oder Menstruationsblut zu bekommen für Frauen. Und Al-Hadath gibt es zwei Sorten oder zwei Kategorien von Al-Hadath. Es gibt Al-Hadath Al-Akbar, das ist das große Ereignis, und es gibt Al-Hadath Al-Asghar, das kleine Ereignis. الحدث الأكبر في زم بايسبيل جشلشت هكا من قوتيون بلوت وضع نخ بلوتونج وضع جبوت نخ بلوتونج wenn diese Sachen stattfinden, wenn diese Ereignisse stattfinden, ist der Muslim und die Muslime in einem Zustand von großem Hadith, von Al-Hadith Al-Akbar. Und wenn man in diesem Zustand gibt, ist, wenn man im Zustand von Al-Hadith Al-Akbar ist, darf der Muslim manche Anbetungen nicht verrichten. Wie zum Beispiel das Gebet. Es ist haram für einen Muslim, der in diesem Zustand in Al-Hadith Al-Akbar ist, zum Beispiel zu beten. Oder Al-Quran zu berühren, wenn man Al-Hadith Al-Akbar hat. Sogar Al-Quran zu lesen, wenn man im Zustand von Junub ist. Es ist verboten für den Muslim, Quran zu lesen. Deshalb muss man dieses große Ereignis aufheben. Wie wird das große Ereignis aufgehoben? Durch Al-Ghusl, durch die große Waschung, die uns der Prophet, der Gesandte von Allah Azza wa Jal, beigebracht hat. Die zweite Kategorie oder Stufe von Al-Hadath ist Al-Hadath Al-Asghar. Das ist die kleine oder das kleine Ereignis. Das kleine Ereignis ist etwas, was geschieht und was uns in diesem Zustand von Hadath, vom kleinen Hadath bringt. Wie zum Beispiel Luft lassen, auf die Toilette zu gehen, in manchen Rechtsschulen Frau zu berühren oder Geschlechtsorgane mit der Hand zu berühren. In manchen Rechtsschulen, wir werden das ins Detail zeigen, inshallah, in den nächsten Wochen, inshallah, und wir werden sagen, wie jede Rechtsschule ihre Meinungen begründet hat und was ist, wallahu a'lam, die stärkste Meinung. Gut, wenn man in kleinen Zustand ist, darf man auch manche Anbetungen nicht verrichten, wie zum Beispiel As-Salah. Man darf nicht beten, wenn man gerade auf die Toilette gewesen ist. Es ist haram. Man muss dieses Zustand aufheben. Für manche, für die vier Rechtsschulen, man darf Al-Quran nicht berühren, wenn man auf die Toilette gewesen ist, wenn man diese kleine Hadith gehabt hat. Wie wird das kleine Ereignis aufgehoben? Das wird mit Al-Wudu, mit der Gebetswaschung aufgehoben. Der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns auch beigebracht, wie man Al-Wudu verrichtet. Das muss man auch in Zukunft, inshallah, lernen. Natürlich, die große Waschung und Al-Wudu zu verrichten, dafür brauchen wir ein Mittel. Womit wird das verrichtet? Womit verrichtet man Al-Ghusl? Womit verrichtet man Al-Wudu? Mit Wasser. Das ist die Flüssigkeit, das uns Allah Azza wa Jal herabgesagt hat vom Himmel, damit wir uns reinigen. Al-Ma' und Al-Ma' muss Eigenschaften haben, damit wir es dafür benutzen können. Wenn man kein Wasser hat, dann, was soll man machen? Wie kann man diese Ereignisse aufheben? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns klar und deutlich gemacht, wenn man kein Wasser hat, der Islam ist eine Religion, die uns die Sachen leicht macht. Der Islam ist eine Religion, die den Muslimen die Anbetung leicht macht, damit sie Allah azza wa jal immer anbeten können. Wenn das so ist, wenn man kein Wasser findet, da macht man At-Tayammum, verrichtet man At-Tayammum, das ist Ersatz für Wasser. At-Tayammum, wir wissen, mit Sand, mit reinem Sand, man schlägt auf den Boden und man streichelt seine Hand bis zum Ärmel und dann die Gesichter, Allahu ta'ala, a'la wa'alam. Das ist At-Tayammum, macht die Sache sehr leicht. Gut, jetzt wenn man das Ereignis hat, wenn man auf die Toilette gegangen ist oder andere Sachen verrichtet hat, was Al-Hadith ist, groß oder klein, dann muss man das Entsprechende tun. Man muss die entsprechende Lösung bringen. Das heißt, für großes Hadith, Al-Ghusl, für kleines Hadith, Al-Wudu, womit? Mit reinem Wasser. Mit Wasser, das Tahur ist. Wir werden wissen, jetzt gleich, welches Wasser, welche Flüssigkeit dafür benutzt wird. Hat man kein Wasser, was macht man? Benutzt man Sand. Findet man kein Sand, ist man krank, und man kann weder Wudu noch Tayammum machen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt, man kann sogar ohne Al-Wudu beten. Aber diese Sachen werden wir inshallah in der Zukunft lernen. Nun jetzt Reinigungsmittel. Womit kann man sich reinigen? Womit kann man Al-Wudu und Al-Ghusl verrichten? Wir haben gesagt, mit Wasser. Mit irgendwelchem Wasser? Die Antwort ist nein. Das Wasser muss spezielle Eigenschaften haben. Zuerst müssen wir etwas wissen. Das Wasser hat drei Eigenschaften, die uns interessieren. Eigenschaft Nummer 1 ist Geruch. Warum? Eigenschaft Nummer 2 ist Farbe. Und Eigenschaft Nummer 3 ist Geschmack. Ist dies jetzt klar? Natürlich, das Wasser hat viele andere Eigenschaften wie Wärme, Kälte, Salz, ohne Salz, etc. Aber die Eigenschaften, die uns im Bereich von Objekt interessieren, sind diese drei. Geruch, Geschmack, Geruch, Farbe und Geschmack. Man kann sie für die Deutschsprachigen folgenderweise nennen, damit man das nicht vergisst. GFG. Geruch, Farbe, Geschmack. GFG. Das sind die drei Eigenschaften, die uns interessieren. GFG. Geruch, Farbe, Geschmack. Das ist das Wasser. Das Wasser hat diese drei Eigenschaften, das uns interessiert. Die uns interessieren. Allah Azza wa Jal hat das Wasser folgenderweise erschaffen. Er hat das Wasser auf eine Art erschaffen, dass es rein und reinigend ist. Aber das Wasser kann sich mischen, kann sich ändern. Und die drei Wassersorten, die es gibt, im Fiqh natürlich, es gibt Tahur, Tahir und Najis. Hier sind die drei Arten. Tahur. Habt ihr das gesehen, die drei Sachen? Oder soll ich die nochmal geben? Geht. Die erste Sorte ist Tahur. Tahur ist ein Wasser, das rein ist und reinigend. Das heißt, er ist rein und damit kann man andere Sachen reinigen. Damit kann man wir können damit unsere Kleidungen reinigen und damit können wir auch Al-Hadath aufheben. Die zweite Sorte ist Tahir. Wasser, das Tahir ist, ist rein, aber nicht reinigend. Das Wasser ist rein, ist sauber im Islam, aber damit können wir keine Najasa wegschaffen und wir können damit kein Hadath aufheben. Die dritte Sorte von Wasser ist Najis. Das ist unrein. Und es ist natürlich nicht reinend. Das ist das Wasser, das mit unreinen Substanzen gemischt wurde. Das ist ein Wasser, das unrein ist und nicht reinigend. Jetzt wollen wir ins Detail wissen, was meinen wir mit Tahur und was meinen wir mit Tahir und was meinen wir mit Najis. At-Tahur. At-Tahur zuerst ist folgendes. Tahur ist ein Wasser, wie wir gesagt haben, es ist Tahir, es ist rein und reinigend. Und At-Tahur, hier ist eine Definition, damit die Geschwister das auch ohne Probleme kennen. Das ist ein Wasser, das seine angeborenen Reinheit behalten hat. Es hat keine seiner drei Eigenschaften verloren. Wie zum Beispiel Regenwasser. Wie zum Beispiel Flusswasser. Das ist ein Wasser, das seine angeborenen Reinheit behalten hat. So wie Allah Azza wa Jalla es erschaffen hat, ist er geblieben. Es hat keine seiner drei Eigenschaften verloren. Weder sein Geruch, noch seine Farbe, noch sein Geschmack wurden durch irgendetwas anderes geändert. Wie zum Beispiel, wie wir gesagt haben, Regenwasser, Schnee, Hagel und Meerwasser. Meerwasser, weil wir ein Hadith haben, in dem es steht, dass Meerwasser Tahur ist. Die zweite Sorte ist das Wasser, das Tahir ist. Das Wasser, das Tahir ist, ist, wie wir gesagt haben, das ist ein Wasser, das rein ist, aber nicht reinigend. Welches Wasser hat diese Eigenschaft? Das ist Wasser, das mindestens eine seiner drei Eigenschaften durch eine reine Substanz verloren hat. Ein Wasser, das mit etwas Reines gemischt wurde und es hat eine seiner drei Eigenschaften verloren. Mindestens eine. Es hat entweder sein Geruch wurde geändert oder seine Farbe hat sich geändert oder sein Geschmack hat sich geändert. Dann ist das Wasser nicht mehr Tahur, es ist nicht mehr reinigend, sondern nur Tahir. Es ist rein, aber nicht reinigend. Wie zum Beispiel gebrauchtes Wasser, womit man gekocht hat. Das Wasser, wenn wir kochen, das Wasser ist gebraucht, ist rein, aber nicht reinigend. Oder Saft, Orangensaft oder andere Säfte. Das ist ein Wasser, das geändert wurde. Aber es ist rein. Und die dritte Sorte von Wasser ist ein Najis. Das Wasser, das Najis ist. Und wir haben gesagt, ein Najis bedeutet unrein. Und das Wasser, das Najis ist, ist ein Wasser, das mindestens eine seiner drei Eigenschaften durch eine unreine Substanz verloren hat. Es wurde mit etwas Unreines gemischt, so dass er eine seiner drei Eigenschaften verloren hat. Entweder hat sich das Geruch geändert oder die Farbe geändert oder der Geschmack hat sich geändert. Das sind die drei Wassersorten, die wir kennen. Die einzige Wassersorte, die für At-Tahara benutzt werden darf, ist das Wasser, das Tahur ist, rein und reinigend. Das ist das Wasser, das seine angeborenen Reinheit behalten hat und das ist das Wasser, das keine seiner drei Eigenschaften verloren hat. Ein anderes Wasser darf nicht oder nützt nicht, wenn man damit Awudu macht. Wenn man so ein Wasser nicht findet, das Tahur ist, dann macht man At-Tayammum direkt. Die zweite Sorte von Wasser ist, wie wir gesagt haben, Tahir. Das ist rein, aber nicht reinigend. Warum haben die Gelehrten diese Teilung gemacht? Sie haben Wasser gefunden, das rein ist, aber nicht für Al-Wudu hinreichend ist. Und dieses Wasser, der Sinn davon, ist, wenn man so ein Wasser auf die Kleidungen hat, dieses Wasser braucht man nicht mehr wegzumachen. Oder wenn man daneben betet, ist das Gebet gültig, weil das keine unreine Substanz ist. Und die dritte Sache, dritte Art von Wasser ist das Wasser, das Najis ist. Das ist ein Wasser, das unrein ist und das nicht reinigt oder nicht reinigend ist. Und das ist ein Wasser, das mit unreinen Substanzen vermischt wurde. Zurück zur Definition, wie wir jetzt gesagt haben. Wir haben gesagt, At-Tahara ist das Aufheben des Ereignisses von Al-Hadath und das Wegschaffen von unreinen Substanzen. Al-Hadath, haben wir gesagt, es gibt großes Hadath, Al-Hadath al-Akbar, und kleines Hadath, Al-Hadath al-Asghar. Großes Hadath, Al-Hadath al-Akbar, ist bei Geschlechtsverkehr und andere Sachen. Al-Hadath al-Asghar bei Toilette oder bei anderen Kleinigkeiten. Wenn man in diesem Zustand ist, das muss aufgehoben werden. Durch Al-Ghusl für Hadath al-Akbar, für großes Ereignis, und durch Al-Wudu für kleines Ereignis. Womit wird das aufgehoben? Mit Wasser, das Tahur ist. Das heißt, ein Wasser, das seine angeborenen Reinheit behalten hat. Und das ist ein Wasser, das keine seiner drei Eigenschaften verloren hat. Es hat weder seinen Geschmack verloren, noch seine Farbe verloren, noch sein Geruch verloren. Und der zweite Teil von dieser Definition ist das Wegschaffen von unreinen Substanzen. Dafür muss man wissen, was ist im Islam eine unreine Substanz. Nicht alles, was wir für Dreck, für etwas dreckig halten, ist unrein. Wie zum Beispiel für Automechaniker. Automechaniker arbeiten. Und die haben auf ihren Klamotten schwarze Flecken von Öl. Nicht jeder Öl ist unrein. Das ist rein. Aber das ist schmutzig. Damit kann man beten. Davor, unreine Substanzen sind die Sachen, für die wir einen Beweis aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben. Es muss ein Beweis vom Kitab und Sunna geben, dass diese Sache unrein ist. Wie zum Beispiel, wie wir gesagt haben, was haben wir gesagt für Beispiele von unreinen Substanzen? Spuck von Hund. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn ein Hund in einem Teller frisst, dann siebenmal waschen und einmal mit Sand. Schwein, wir wissen, Schwein ist unrein. Leichen von Tieren, Tiere, die sterben, ohne geschlachtet zu werden. Das ist Al-Maita, ist auch Najisa. Wenn Al-Maita im Wasser fällt und dass die Farbe, das Geruch oder Geschmack von Farbe sich durch diese Leiche ändert, so ist das Wasser unrein, weil er eine seiner drei Eigenschaften durch eine unreine Substanz verloren hat. Wenn man etwas Unreines, eine unreine Substanz, eine Najasa hat in den Kleidungen, dann muss man sie waschen. Wenn das im Gebetsort ist, dann muss das weggeschaffen werden. Und wenn man das in der Haut hat, dann muss man sie auch wegmachen. Womit? Mit Wasser. Manche Gelehrten in manchen Rechtsschulen haben gesagt, mal bestimmte Najasas können mit anderen Substanzen weggeschaffen werden. Diese Details werden wir inshallah azza wa jalla demnächst alle kennenlernen. Aber wir bleiben beim Wasser. Wenn man etwas wegschaffen will, die beste oder der beste Mittel, um das wegzuschaffen, ist Allah, Wasser, das Tahor ist. Ich wiederhole, At-Tahara ist Raf'ul Hadath, das Aufheben des Ereignisses von Al-Hadath und das Wegschaffen von unreinen Substanzen, Izalatun Najasat. Ich hoffe, die Geschwister haben das verstanden. Habe ich was Richtiges gesagt, ist das von Allah Azza wa Jal. Habe ich was Falsches gesagt, ist das nur von mir und von meinem Shaitan. Und Allah Azza wa Jal und seinen Gesandten sind frei von das, was ich gesagt habe, wenn es falsch gewesen ist. Wabarakallahu fikum. Wenn ihr Fragen zum Thema habt,